Ich beginne mit einem Gebet. Herr, wir sind blind. Du allein kannst unsere Augen öffnen. Gib, dass unsere Augen sich öffnen durch dein Licht und wach werden für den Glauben. Gib, dass unsere Augen sich öffnen, um dich zu erkennen, den Gott, den niemand gesehen hat, der du uns als Mensch sichtbar erschienen bist. Gib, dass unsere Augen sich öffnen und dich überall erkennen, wo du zugegen bist, in den kleinsten Einzelheiten unseres irdischen Lebens. Gib, dass unsere Augen sich öffnen und die Einflüsterungen des bösen Geistes von deinen Eingebungen unterscheiden, um dir treu zu folgen. Gib, dass unsere Augen sich öffnen, um den Sinn unseres Lebens klarer und deutlicher zu erkennen. Gib, dass unsere Augen sich öffnen, dass unser Glaube gestärkt werde, damit wir immer mehr erkennen, dich in allem, bis der Tag anbricht, da wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer glaubt, ist nie allein. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Radio Horeb, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf Sie alle noch einmal ganz herzlich begrüßen aus dem Bergkloster Bestwig im Sauerland, wo wir die Jahresauftakt-Exerzitien halten zu diesem Thema, das uns Papst Benedikt gegeben hat bei seiner Predigt zur Amtseinführung am 24. April 2005, wo er Bezug nimmt auf seinen Vorgänger, den er einen Hirten und Führer nennt auf dem Weg durch diese Zeit, der uns nun vorausgegangen ist, aber nicht alleine ging, weil wer glaubt, ist nie allein. Hirten und Führer braucht es. Darauf möchte ich jetzt in dieser morgendlichen Betrachtung am Fest der Erscheinung des Herrn einmal Bezug nehmen. Hirten und Führer. Jesus selbst hat sich ja nie, wie ich schon sagte, als König bezeichnet, schon deshalb, weil das Wort König mit Assoziationen verbunden war, die ein Zerrbild von dem Königtum lieferten, das er selber darstellen wollte. Deshalb nannte er sich lieber einen Hirten. Das Wort Führer ist bei uns auch diskreditiert durch die geschichtlichen Erfahrungen, die wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Aber es braucht solche Menschen, die uns vorangehen, die uns den Weg zeigen, die uns Vorbild sind. Genau das ist wichtig. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen heute aus dem 3. Kapitel im 1. Buch Samuel eine Stelle vorlesen von der Berufung des Samuel zum Propheten. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie das vorige Mal: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, Herr, dein Diener hört. Vielleicht leben wir, liebe Schwestern und Brüder, in einer ähnlichen Situation. Worte des Herrn sind selten geworden. Es gibt viele Wörter, aber selten das Wort. Denn das Wort des Herrn ist das, was aufbaut. Wir haben das schon betrachtet. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. So heißt es ja schon am Anfang der Heiligen Schrift im Buch Genesis. Er sprach und es ward. Deswegen hat man auch die Worte Jesu so umwerfend empfunden. Selbst wenn man ihnen nicht glaubte, aber es war umwerfend. Die Leute merkten, er redet anders als ihre phrasendreschenden Schriftgelehrten, die mit ideologischen Formeln und frommem Geschwätz daherkamen, aber die Seelen der Menschen nicht mehr anrührten und auch nichts mehr bewegten. Das ist es doch. Also die Predigt aus dem Internet abgelesen, wie man sie manchmal von Kanzeln hören kann oder von den Ambonen, das bewegt die Menschen nicht mehr. Und wenn ich es noch so interessant bringe, um Mätzchen zu machen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, das Wort Gottes hat allein die Fähigkeit, die Herzen zu bewegen. Man hat manchmal heute den Eindruck, Worte des Herrn sind selten geworden. Aber ein Trost ist, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Obwohl in vielen Kirchen auch heute das ewige Licht nicht mehr brennt. Aber die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Gott sei Dank. Er ist immer noch der Immanuel, der Gott mit uns. Und er hat immer noch Wege zu den Herzen der Menschen. Wege, die wir nicht kennen. Wege, die wir auch nicht manipulieren können. Es gibt in Bezug auf das Wachstum des Reiches Gottes keinerlei Methode, die uns da weiterbringt. Es sei denn, der Geist Gottes ist am Werk. Und das geschah schon im Alten Bund wie auch im Neuen Bund, als Gott zu Samuel sprach und zu den Propheten sprach und sich durch sie äußerte. Und wir haben das heute gehört aus dem Hebräerbrief. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Propheten gesprochen. Aber in dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn, durch den er auch die Welt erschaffen hat und dem er das ganze Erbe anvertraut hat. Dann ist er sichtbar erschienen, wirklich unter uns, betastbar, erkennbar, hörbar. Und er ist auch heute noch hörbar. Deswegen sagt er Jesus zu seinen Jüngern, denen er die Vollmacht verleiht: Wer euch hört, hört mich. Die Stimme Gottes ist also auch noch da. Man muss sie nur heraushören aus den vielen ideologischen Stimmen in dieser Welt. Sie ist noch da. Gott spricht noch zu uns. Aber wir müssen wieder lernen zu hören. Und nicht auf das Geschwätz des Alltags, sondern auf diese Stimme, die authentisch Stimme Gottes ist und wirklich etwas bewirkt und bewegt in unserem Leben. Deswegen können wir auch nur als Hörende, Verkündende sein. Wenn wir nicht empfangen, können wir nicht geben. Wenn Gott nicht uns als Medium, als Mittler, als Membran gebrauchen kann, dann ist seine Stimme nicht zu hören und seine Wahrheit ist nicht mehr da. Deswegen braucht es immer wieder hörende Menschen. Und das sind einfach auch die, die uns als Führer und Hirten an die Seite gegeben werden. Es hat einmal ein Bischof gesagt, ich glaube, es war der Bischof Hämmerle von Aachen. Es fehlt heute nicht so sehr an Samuels, es fehlt an Elis. Das heißt an solchen, die uns das Wort Gottes erschlüsseln und uns hinführen und hinweisen zu dem, der das Wort hat. Wir haben es nicht, nicht einmal Johannes der Täufer hat es gehabt. Er hat gesagt, ich bin nur die Stimme des Rufenden, aber nicht der Rufende selbst. Er war selbst ein Hörender, einer, der empfangen musste. Er war selbst nur Membran, und je empfindlicher eine Membran ist, desto deutlicher kann die Stimme werden. Deswegen gibt es so diese Armut, die Jesus selig gepriesen hat, die eine Herzensangelegenheit ist, eine Spiritualität. Wer arm ist, der ist empfindlich. Und wer empfindlich ist, der kann wahrnehmen. Und wer wahrnimmt, der kann empfangen und kann weitergeben. Das ist unsere Aufgabe, Aufgabe der Kirche. Wir haben keine Stärke zu produzieren und vor den Menschen uns darzustellen als diejenigen, die alles können und alles wissen. Wir sollen diese empfindliche Membran werden, wie Johannes der Täufer sie so war, dass er für sich gar nicht mehr gehört hat, sondern nur noch für andere. Im reinen Gehorsam nur noch für andere, für sich gar nicht mehr. Er hat sich selbst völlig aus dem Spiel gehalten. Er sagt ja immer, ich bin nicht der Prophet, ich bin nicht der Messias und ich taufe auch nur mit Wasser und nach mir kommt der, der wirklich die Vollmacht hat. Und deswegen kann man verstehen, dass Johannes der Täufer später im Gefängnis, wo er nun auf seine eigene Schwachheit zurückgeworfen ist, auf einmal in Zweifel gerät und nicht mehr richtig weiß, war denn das richtig, was ich getan, und war die Botschaft wirklich die Botschaft Gottes, die ich verkündet habe, weil er wirklich nur so ganz im Gehorsam stand und nicht darüber reflektierte, was Gott sagte, ob er es begriff oder nicht, ob es seiner Meinung entsprach oder nicht, ob es den Menschen gefiel oder nicht. Er war einfach im Dienst, im Dienst. Und so wie Jesus immer in seiner Mission war, ohne Ausnahme, so ist es auch die Kirche heute. Es braucht solche Menschen, die als Hirten und Führer so Christus repräsentieren, dass er wirklich den Menschen den Weg zeigen kann. Er selbst ist ja der Weg. Er selbst ist die Wahrheit. Er ist das volle Leben, das er uns geben will. Er gibt uns Anteil an sich. Wir haben das schon betrachtet am Bild des dreifaltigen Gottes an der Ikone von Rubeljew. Da ist der Platz für dich reserviert. Du bist hineingenommen in diese göttliche Gemeinschaft. Er gibt dir Anteil, nicht an irgendetwas. Er gibt dir Anteil an sich selber. Kardinal Bergoglio, der heutige Papst Franziskus, hat im Vorkonklave im März 2013, als es darum ging, einen Nachfolger von Papst Benedikt zu wählen, hat er das Bild gebraucht, Christus steht vor der Türe und klopft an. Er sagte aber damals nicht, um hereingelassen zu werden, sondern damit wir die Türe öffnen für ihn, damit er hinaus gelangen kann zu den Menschen. Er klopft von innen an. Wir sollen die Türen weit öffnen, wie es auch Papst Benedikt ja in seiner Ansprache, in seiner Predigt gesagt hat. Öffnet die Türen für den Herrn. Aprite, spalancate, so heißt es auf Italienisch. Öffnet weit die Türen, damit Christus hinausgelangen kann zu den Menschen. Wir sollen ihn nicht für uns haben, für unsere eigene betuliche Frömmigkeit. Wir sollen ihn zu den Menschen bringen. Die Kirche hat dieselbe Mission wie Jesus. Und zwar identisch, wenn er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das hat die Kirche vergessen, weil sie selbst genügsam geworden ist und sich immer noch selbst dreht um ihre eigenen Probleme und gar nicht erkennt, dass die Welt wartet wartet darauf, Christus zu begegnen. Sie wissen es oft nicht, aber sie warten. Es gibt ja diese Legende vom Papst Johannes dem 23., als er das Konzil ausgerufen hat, dass ein Reporter ihn gefragt habe, was das Konzil denn für eine Bedeutung und für eine Stoßrichtung habe. Und da sei er wortlos an das Fenster gegangen, habe es geöffnet und dem Journalisten gesagt, das soll das Konzil. Da haben natürlich alle Interpreten das so ausgedeutet, aha, natürlich frischen Wind und frische Luft in diese muffige Kirche hinein. Das Gegenteil ist gemeint. Der Heilige Geist, der Spiritus, soll hinaus in die Welt. Die Türen und die Fenster müssen geöffnet werden. Die Kirche ist das Gefäß, das all diese Kostbarkeiten von Christus ja geschenkt und anvertraut bekommen hat, damit es ausgeschüttet werde auf die Welt. Es muss gewissermaßen liquide werden. Es muss flüssig werden für alle. Und dazu sind wir da, um es der Welt weiterzugeben. Jeder Christ ist dazu berufen, ein Märtyrer zu sein. Märtyrer heißt Zeuge. Ein Zeuge zu sein. Nicht eine Idee zu verbreiten. Nicht irgendeine Religion zu verbreiten. Darum geht es nicht, sondern Christus identisch, mit Christus identisch zu sein und mit seiner Sendung identisch zu sein. Ihn so zu repräsentieren, dass die Menschen Sehnsucht nach Gott bekommen. Das bedeutet natürlich zuerst, dass wir uns wandeln lassen müssen. Dieser Ruf, der am Anfang der Predigt des Johannes und des Täufers und Jesu steht, kehret um, lasst euch verwandeln. Deswegen hat auch Jesus ganz an den Anfang des öffentlichen Wirkens, so wird es ja bei Johannes im Evangelium geschildert und auch mit dem Fest der Erscheinung Christi in Verbindung gebracht, hat er in Kana Wasser in Wein verwandelt. Das ist nicht eine schöne, fromme Erzählung, die uns da etwas über eine Wundergeschichte erzählen will, sondern es ist das Thema der Sendung Jesu. Alles verwandeln, alles in das Reich Gottes wieder zurückführen. Und wir sollen daran mitwirken. Wir sollen also, wie gesagt, nicht Verbreiter einer Idee sein, sondern sollen identisch werden mit ihm und mit seiner Sendung, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Und das ist eine Identität, das ist ein Gleichheitszeichen dazwischen, sodass unsere Sendung identisch ist mit der Sendung Christi. Und dieses Mandat geht nicht nur an 12 Apostel von damals, sondern an die Kirche und alle Getauften. Das Wort Martyria, also Zeugnis geben, unterscheidet sich von dem griechischen Wort Martyrion. Martyrion, das ist etwas mehr Passives. Ich erleide das Martyrium, ich werde um der Wahrheit willen vielleicht verfolgt, vielleicht sogar getötet. Das wäre etwas Passives. Aber Martyria ist etwas Aktives. Ich nehme diese Stoßrichtung auf, die der Kirche mit auf den Weg gegeben ist, um Christus zu bekennen, zu bezeugen und seine Wahrheit zu verbreiten. Sprachwissenschaftler leiten dieses Wort Martyria ab aus einem indogermanischen Stamm, der mit Erinnerung zu tun hat. Interessant. Sein Gedanke, den ich immer gerne ventiliere, das, was wir glauben, ist Erinnerung. Auch das, was wir erhoffen, ist Erinnerung an das verloren gegangene Paradies. Denken Sie an das, was ich heute Morgen in der Predigt gesagt habe. Diese ganzen Mythologien der Völker sind gewissermaßen Erinnerungen an eine tiefe, tiefe Weisheit und Wahrheit, vermischt natürlich mit menschlichem ungereimten Zeugs und menschlichen Vorstellungen und materiellen Dingen, sodass daraus das geworden ist, was man Mythologie nennt. Aber Christus ist das Licht geworden, das diese ganze Finsternis zerreißt und den Vorhang wegzieht und auf einmal uns den Blick freigibt auf die Wahrheit. Und deswegen dürfen wir also nicht meinen, dass das Christentum mit Mythologie gleichzusetzen sei. Das Gegenteil ist es. Das Christentum beendet alle Mythologie und wird dann zur Wahrheit. Und die sollen wir bezeugen. Also wie gesagt, Martyria, Zeugnis geben, ist auch eine Form von Erinnerung an das, was einmal war und sein wird. Und daran hat übrigens auch schon ein heidnischer Philosoph 400 Jahre vor Christus angeknüpft, Sokrates, wenn er davon gesprochen hat, dass im Grunde alles Lehren und Verkünden nichts anderes ist als Erinnerung, in Erinnerung rufen. Er hat ja seinen Schülern immer wieder in den Dialogen klarzumachen versucht, was ich dir sage, das weißt du ja längst schon. Ich tue an dir nur so eine Art Hebammendienst, so hat er das genannt, einen Hebammendienst, sodass das, was in dir schon verborgen da ist, jetzt ins Bewusstsein dringt und dann auch dein Leben verwandeln und verändern kann. Genau das ist gemeint. Und deswegen stößt die wahre christliche Verkündigung immer auf ein Einverständnis im tiefen Herzen des Menschen. Es gibt natürlich im Herzen des Menschen auch etwas, was genau das Gegenteil der Wahrheit ist, wo der Mensch sich zum Beispiel so in der Welt eingerichtet hat, sich selbst seine Philosophie und seinen Lebensentwurf so gestaltet und fest vorgenommen und etabliert hat, dass er für die Wahrheit nicht mehr zugänglich ist. Das gibt es auch. Dann ist er verstockt. Dann hat er seinen Lebensentwurf gegen den Entwurf des Schöpfers und des Erlösers gestellt. Aber es gibt in jedem Menschen, auch in dem Verbockten, im Tiefsten eine Erkenntnis der Wahrheit. Dass er sagt, eigentlich hat er recht, aber ich will nicht. Aber eigentlich hat er recht, eigentlich müsste ich, aber ich will nicht. Das gibt es auch. Und deswegen die Armut. Ich sage immer gerne, wir müssen immer wieder die Kapitulation vor Gott vollziehen. Ich bin arm. Ich tue mein ganzes Wissen und meine Vorurteile und alles, was ich mir selber zurechtgemacht habe, tue ich mal alles beiseite. Ich lasse ihn mal zu Wort kommen. Und wenn das geschieht, dann bin ich sofort mittendrin im Reich Gottes. Wenn ich nur diese Armut vollziehe, es geht gar nicht so sehr um die materielle Armut, es geht um die Armut des Herzens. Dass ich mich freimache von dem Gerümpel, das ich mir als Surrogat angehäuft habe, weil ich meine Nacktheit erkannt habe und spüre, da fehlt doch irgendetwas. Letztlich kann der Mensch nur durch Gott diese Fülle bekommen, nach der er sich sehnt und die er oft ersetzt durch irgendwelche primitiven materiellen Dinge, indem er das Leben einfach auskosten will, seine Triebe befriedigt und doch nie den Hunger gestillt bekommt, bis er seine Ruhe findet in Gott, so würde der heilige Augustinus sagen. Das heißt, es gibt im kirchlichen Vollzug gibt es die Martyrie, also das Zeugnis geben, das Verkünden und vor allem das lebendige Zeugnis des Lebens. Dann gibt es noch die Liturgie, in der ich sozusagen Gott feiere und ihn in die Mitte meiner Verehrung stelle. Und die Diakonie, das Werk der Liebe, das Werk des Glaubens an den Menschen. Das Wichtigste davon ist die Martyria. Denn eine Liturgie, die nur funktional gefeiert wird, ohne dass ich sie lebe und bezeuge, ist etwas Totes. Und ich habe den Eindruck, man kann einen Liturgismus kann man entwickeln, bis in die feinsten Raffinessen hinein die Liturgie feiern und mit dem Herzen ganz weit weg sein. Dann wird die Liturgie zu einem frommen Theater. Das ist dann nicht mehr die Anwesenheit Gottes, sondern es ist irgendeine Liebhaberei, die ich vielleicht betreibe. Und genauso kann ich die Diakonie in einer Weise betreiben, dass sie rein geschäftsmäßig geschieht. Wie viele von der Kirche geführten Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten gibt es heute, wo funktional alles richtig gemacht wird, methodisch alles beachtet wird. Und dennoch, der Geist ist oft weit, weit weg. Ich erinnere mich an die Worte von Kardinal Meissner, der immer betont hat, die Kirche hat ihr Glaubenskonto weit überzogen. Sie betreibt Einrichtungen, die nicht mehr mit dem Geist gefüllt sind, aus dem sie heraus einmal entstanden sind. Und das geschieht einfach nur, indem lebendige Menschen sich wieder von diesem Geist erfüllen lassen und diesen Geist auch bezeugen und hineinwirken lassen in die Liturgie und in die Diakonie. Deswegen kommt es immer darauf an erster Stelle steht die Bekehrung der Herzen. Wenn der synodale Weg genau das beabsichtigen würde, zuerst die Bekehrung der Herzen und dann hinausgehen und dann verkünden, was Gott an mir gewirkt hat, dann kann das Angesicht der Erde sich wirklich vollenden. Aber das geht nur durch den Heiligen Geist. Sendest du deinen Geist, dann wird das Angesicht der Erde erneuert. Er kann es allein. Methoden bringen gar nichts. Strukturveränderungen sind kosmetische Operationen, die den Geist nicht erneuern können. Also wie gesagt, Liturgie und Diakonie können rein materiell und formell vollzogen werden. Sie bleiben ohne Kraft, wenn der Geist Gottes nicht mein Leben verändert hat und mein Leben zum Zeugnis werden lässt für Christus, den Gegenwärtigen. Er will immer noch gegenwärtig sein. Das heißt, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, dann ist das nicht einfach so eine Sache, die sich von selbst automatisch vollzieht, dass Jesus halt da ist und wir sind glücklich darüber, sondern er will da sein durch uns. Das ist im Grunde auch ein moralischer Anspruch an uns, an jeden, der glaubt. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, dann will er sagen, Mensch, mach dich bereit, dass ich das sein kann durch dich. Durch dich. Das ist nicht so einfach. Das ist ein moralischer Anspruch. Hirten und Führer sein sollen wir, damit der andere nicht allein gelassen wird mit seinem zaghaften Glauben. Denn wer glaubt, darf nie alleine bleiben und wird auch nicht alleine bleiben. Aber es braucht solche Menschen, die da vorangehen und die da wirklich Zeugnis geben. Wenn ich so betrachte, so manche Leute, die behaupten, sie seien berufen, um eine Funktion in der Kirche auszuüben, im priesterlichen Amt, da frage ich wirklich, sind das brennende Herzen, die vom Heiligen Geist entflammt und entzündet sind, oder wollen sie nur eine Machtposition oder eine Leitungsfunktion haben, um mitreden zu können? Aber die Kirche ist doch kein Konzern. Die Kirche ist wirklich der lebendige Christus, der unter uns sein will, sich verkörpern und verleiblichen und eben auch den Menschen in die Seelen und die Herzen verwandeln will. Das ist er doch. Das können wir doch nicht strukturieren. Also wer an diese Methode glaubt, man könne die Kirche erneuern durch Strukturveränderung, der ist im Grunde abergläubig. Das ist Aberglaube. Der Glaube ist keine Technik und kein Wissen, das man einfach so weitergeben kann. Glaube hat mit Erfahrung zu tun, mit ganz persönlicher Erfahrung. Und das Erkenntnisorgan des Glaubens ist nicht das Gehirn und nicht der Verstand, sondern das Herz, das brennende Herz. Es gab große Geistesmänner, die stolz waren auf ihr Wissen und die mit einer gewissen hochmütigen Attitüde den Glauben, den christlichen Glauben von sich gewiesen haben. Ich denke zum Beispiel an Augustinus. Der heilige Augustinus hat in seiner Jugendzeit sich mit den heidnischen Philosophen befasst und mit den großen Rhetoren wie Cicero. Die waren für ihn eingängig. Die hatten einen Esprit, die hatten einen Intellekt. Aber das, was da in der Heiligen Schrift im Evangelium stand, das war die Sprache des Volkes, die war so primitiv, dass man sie gar nicht beachten brauchte. Man nannte sie Koinä. Koinä heißt die Sprache, wie sie auf der Straße gesprochen wird. Das war damals die griechische Sprache, die ins Evangelium eingeflossen ist. Erst später hat Augustinus erkannt, dass es gar nicht darauf ankommt, wie arm oder wie großartig eine Sache daherkommt, sondern es kommt auf den Geist an. Und Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert einer der großen Wissenschaftler und Philosophen war, Blaise Pascal sprach, als er seine Bekehrung erlebte, von der Logik des Herzens. Der Verstand spielt da zunächst überhaupt keine Rolle, sondern das Herz. Das Herz, in dem die Wahrheit Gottes eingeht und das dann anfängt zu glühen und zu brennen, wie bei den Jüngern von Emmaus, denen Jesus die Schrift darlegte, die sie alle schon kannten. Natürlich, alles war schon im Verstand da, aber noch nicht im Herzen angekommen. Und deswegen diese Erfahrung, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg uns die Schrift erschloss. Sie merken, wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen und lesen irgendwelche Passagen oder hören sie als Evangelium vorgetragen bei der Heiligen Messe, das kann dem Verstand irgendwie ein paar gute Erkenntnisse geben. Aber solange das Herz nicht erreicht ist, haben sie es nicht verstanden. Von Maria heißt es, das war im Grunde ihr eigentliches und einziges Erkenntnisorgan. Sie hat ja nie begriffen, erstens, was geschah, zweitens, was gesagt wurde. Es heißt nur, sie nahm es in ihr Herz und erwog es in ihrem Herzen. Und da entwickelt der Geist Gottes seine Eigendynamik und verwandelt die Herzen und die Menschen. Und es wird auf einmal im Menschen eine solche Freude, eine solche Kraft lebendig, dass man sich fragt, wie kommt das? Wie kommt das, dass mir das so zukommt? Also ich darf das wirklich mal sagen, ich habe schon Momente erlebt als Priester, wo ich gepredigt habe und gewissermaßen neben mir stand und mir selber zuhörte und dachte, wie wunderbar Gott doch die Gedanken leitet und die Worte formt. Das gibt es wirklich. Das ist aus dem Herzen heraus kommt das. Da spürt man, da ist man wirklich dann Werkzeug, Membran. Dann darf man etwas sagen, was man selber nicht begreift, was aber das Herz so warm macht. Ich begreife das ja selber nicht. Der Verstand ist viel zu klein. Wenn ich nur das verkünden wollte, was mein Verstand begreift, und das ist leider oft heute in theologischen Vorlesungen der Fall, wenn ich nur das weitergebe, was der Verstand begreift und nur das glaube, dann bleibt ja nur ein armseliges Rinnsal. Aber Gottes Gedanken sind über unsere Gedanken. Soweit der Himmel von der Erde entfernt ist, sagt der Herr, so weit sind meine Gedanken über eure Gedanken. Ja, dann kann man wirklich nur das einzige Organ, das diese Fülle fassen kann, dem Herrn darbieten, sein Herz. Diese Armut, die darauf verzichtet, alles begreifen und managen zu wollen, diese Armut hat Jesus selig gepriesen. Selig, die arm sind. Es heißt, to pneumati heißt es auf Griechisch, dem Geiste nach arm sind. Also nicht materiell an erster Stelle. Die materielle Armut, die kann dann noch dazukommen. Aber zunächst einmal diese innere Haltung, diese Spiritualität dem Heiligen Geist entsprechen, to pneumati, dem Heiligen Geist nach arm sein, das ist es. Und dann erfahren wir, dass das, was der Herr uns schenkt, wie ein köstlicher Wein ist, und wie eine köstliche Speise. Wissen Sie, wenn es beim Propheten Ezechiel und in der Offenbarung einmal so heißt, nimm dieses Büchlein mit den Offenbarungen und den Ratschlüssen Gottes, nimm dieses Büchlein und iss es, verschlinge es. Das wird in deinem Mund, wird es süß sein, in deinem Magen wird es bitter sein, dann verstehen wir das. Wissen Sie, wenn der Mensch nur nach dem Magen lebt, nach der Befriedigung seiner Triebe, wenn sein Bauch der Gott ist, wie es einmal bei Paulus heißt, wenn unser Bauch der Gott ist, ja, dann ist die Wahrheit Gottes für uns etwas Bitteres. Wirklich bitter. Passt nicht zu dem Menschen, der das Leben nach seinen Trieben ausleben möchte und hier auf der Erde das Glück sucht. Zu dem passt es nicht. Dann wird es bitter. Obwohl es im Mund schon süß ist. Wir spüren doch irgendwie, wie das Wort Gottes etwas Kostbares ist. Aber wir müssen uns bekehren. Wir müssen dem Bauch die Priorität nehmen und müssen dem Herrn unser Herz darbieten. Nicht den Bauch und auch nicht den Verstand. Also wie gesagt, es geht hier nicht so sehr um Wissen, sondern um das, was man mit dem Wort Erfahrung etwa umschreiben kann. Es geschieht etwas an mir. Und das, was an mir geschieht, was mein Leben verwandelt, was mein Leben glücklich macht, das darf ich anderen weitergeben. Und die Menschen merken das. Wissen Sie, Sie können zum Beispiel niemandem beschreiben, wie ein köstliches Glas Wein schmeckt. Das können Sie niemandem beschreiben. Und wenn einer wissen möchte, wie ist denn Wein, warum ist der Wein so kostbar und so schön? Und er sieht bei mir, wenn ich den Wein trinke, dass mein Gesicht sich dabei verklärt, dann wird er neugierig. Das muss etwas Feines sein. Das muss etwas Köstliches sein. Wenn das Gesicht des Trinkenden sich so verklärt, das ist nämlich die Erfahrung, die sich weitergibt. Das heißt also, ich soll Zeugnis geben, das kann ich nicht durch Worte, das kann ich nicht mit dem Intellekt, sondern einfach, indem ich dem anderen bezeuge, wie mich das erfüllt und glücklich macht, was ich gerade genieße. Und das gilt natürlich besonders für das Wort Gottes. Der indische Konvertit Sundar Singh, der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelebt hat, der hat einmal gesagt, gerne hätten Engel dem Hauptmann Cornelius die Botschaft von Christus verkündet, doch dies blieb dem Petrus vorbehalten. Warum? Er gibt als Antwort, Engel haben keinen Leib und deswegen auch keine Heilserfahrung. Ist interessant, dieser Gedanke. Das heißt, nur der Mensch, der eine Heilserfahrung gemacht hat, wie Petrus, der sich bekehren musste und der erlebt hat, die tiefste Niedrigkeit in der Verleugnung Christi, der Dreimaligen, wie er im Grunde mit seiner menschlichen Armseligkeit, mit der er noch zu protzen versuchte, immer wieder Schiffbruch erlitten hat und doch von Christus nicht fallen gelassen wurde, sondern sogar noch ausgestattet wurde, mit der Vollmacht des Heiligen Geistes, der Petrus zu sein, der konnte dem Cornelius, dem Heiden, Christus bezeugen, weil er eine Heilserfahrung gemacht hatte. Christus hat ihn begnadigt und hat ihn aufgenommen in seine Freundschaft, in seine Jüngerschaft. Das ist es. Also diese Erfahrung weitergeben. Also Engel können das nicht. Das kann nur der Mensch, der Heilserfahrung gemacht hat. Und deswegen ist unsere Leibhaftigkeit im Zeugnisgeben so ungeheuer wichtig. Die Menschen sollen etwas sehen, etwas hören, etwas betasten können, etwas spüren können von der Anwesenheit Christi. Auch dir zu der Heilserfahrung gehört, dass obwohl ich Sünder bin, hat sich Gott meiner erbarmt. Vorsicht allerdings mit dem Kokettieren mit der Gnade. Wenn ich so manchmal erlebe, wie Leute Zeugnis geben von ihrer Bekehrung in der Öffentlichkeit und dann damit kokettieren, Vorsicht. Das muss in aller Demut geschehen. Denn wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wir sind immer wieder geneigt, rückfällig zu werden. Immer wieder, immer wieder. Warum müssen wir so oft zur Beichte gehen? Aber wir dürfen den Menschen bezeugen, obwohl ich Sünder bin, hat Gott sich meiner erbarmt. Im 2. Korintherbrief heißt es einmal an einer Stelle: Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Das ist die Heilserfahrung. Wir sind alle Getröstete. Wir sind alle Menschen, deren Gott sich erbarmt hat. Und das dürfen wir den Menschen weitergeben. Im Grunde ist es das Zeugnis unserer Armut und zugleich das Zeugnis eines Reichtums, der von Gott kommt und uns Armen geschenkt wird. Wunderbar. Der Zeuge Christi brüstet sich nicht mit seiner Stärke, sondern mit der Armut, die Gottes Kraft erst zur Wirkung bringt und die Basis des Wirkens Gottes darstellt. Und deswegen dürfen wir vor dem Herrn immer wieder den Lobpreis aussprechen: Herr, ich danke dir für meine Schwächen und für meine Armut, denn du brauchst sie, um mich beschenken zu können. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.